Vielen Dank für die Einführung. Also das mit Kantonesisch und Französisch vielleicht nicht so ganz. Manchmal ja, manchmal nicht. Wenn ich dort bin, wenn ich nicht dort bin, dann bläst es wieder ab. Aber das mit Englisch ist natürlich meine Mutter, also Deutsch ist meine Muttersprache, Englisch ist meine Vatersprache und Chinesisch halt die Sprache der Umgebung, in dem ich geboren war und aufgewachsen bin. Und zu meinem Erschrecken auch jetzt fast 80% meines Lebens gelebt habe. Also ich war bis jetzt relativ wenig in Europa. Guten Morgen allen. Ich denke, dass wir uns heute hier an diesem deutschen Schicksalstag sammeln, ist irgendwie angebracht und es ist ein guter Tag zu reflektieren, das ist schon klar. Und es ist auch wirklich eine sehr große Ehre für mich, heute mit dabei zu sein. Ich möchte auch kurz mal sagen, ich bin ja bei Merricks als Fellow, das habe ich vor einer Woche angefangen, kann aber jetzt nicht natürlich die Meinung von Merricks darstellen, tue ich auch gar nicht. Es ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, sprich ich spreche nicht für Merricks. Die machen eine wunderbare Arbeit und sprechen für sich selbst. Und da auch wieder zum Sprachthema, bitte verzeiht mir einige Sprachfehler. Ich spreche schon ziemlich Denglisch, ich bin mir dessen bewusst. Und ich hoffe, das kommt aber in Deutschland gut an, also oder es wird toleriert. Es wird toleriert. Ich habe mal, es gab mal ein Restaurant in München, glaube ich, hieß Wok und Roll. Okay. Wenn das geben darf, dann darf man auch ein bisschen, glaube ich, also so Denglisch reden. Richtig. Ich heiße Didi Kirsten Tatlow und war bis Juli dieses Jahres in Peking und diesmal 14 Jahre lang, insgesamt über 16. Und das seit dieses Mal, also seit 2003. 2003 bis 2010 war ich bei der South China Morning Post, die Hongkonger Zeitung, sprich meine Heimatzeitung, könnte man sagen. Und dann ab 2010 bei der New York Times. Das war damals ja die International Herald Tribune, ist dann in die International New York Times gewandelt und dann war irgendwann mal, glaube ich, Oktober 2013 ganz New York Times. Okay. Ja. Hongkong ist mein sozusagen Heimatsterrain. Man sieht es mir vielleicht nicht an. Es klingt jetzt etwas politisch inkorrekt. Es tut mir leid, ich will keinen beleidigen. Aber Chinesen selber sagen manchmal, wenn sie lange im Ausland sind, dass die draußen gelb sind, was sie natürlich nicht sind, und drinnen weiß. Wir sind ja alle auch nicht weiß. Wir sind so, das gibt ein ganzes Spektrum von Farben. In dem Sinne aber bin ich ein gekochtes Ei, sprich ich bin draußen weiß und drin gelb. Und dieses Ei-Seins hat mir doch eine wertvolle Insider-Outsider-Perspektive gegeben, die ich immer versucht habe, in meiner journalistischen Tätigkeiten einzuspannen. Manche Hauptquartier hat es manchmal nicht so ganz verstanden, vor allem, wo es sehr ideologisiert ist, ideological, zum Beispiel ja in den USA, wo die natürlich immer ein bisschen das Gefühl haben, sie sind Sonderfall und es ist natürlich wahnsinnig wichtig, was sich da abspielt und so. Aber es ist extrem wichtig, dass wir alle mehr und mehr halt dieses Innen-Außen-Perspektive entwickeln, weil wir sonst die anderen gar nicht verstehen können. Das hat was vielleicht mit Empathie zu tun, aber auch mit tiefem Verständnis und jetzt wirklich tiefes Verständnis. Meine These halt heute, ich bin persönlich der Meinung nach all diesen Jahren, die Diktatur wird in China neu erfunden. Zudem gibt es ein ganz gutes Buch von Stein Ringen, The Perfect Dictatorship, ist letztes Jahr veröffentlicht worden. Und wir müssen die Demokratie neu erfinden. Man macht das natürlich, indem man sie vertieft. Und das ist dann die ganz große Frage, wie soll man die vertiefen? Es wird natürlich nicht eine Antwort darauf geben, es werden sehr viele. Aber man muss richtig kämpfen, glaube ich inzwischen. Und ich habe auch Ich habe auch in China gekämpft. Es war vielleicht ein bisschen vergeben, weil doch die Lage dort sich sehr zuspitzt. Es wird immer more totalitarian eben. Und das wirklich, ich sage das ganz vorsichtig, aber wenn man die Partei anschaut und was sich da tut, die Strukturen, die aufgebaut werden, die stärker gemacht werden, das geht alles in die Richtung. Und da wollte ich, aber ich bin ja nicht hier, nur über China zu reden. Ich wollte mal ganz kurz, das mit World Press Freedom, wissen wir alle, das habe ich von RSF. Das ist die Mappe der Erde und da ist China natürlich sehr schwarz. Geht alles nicht gut, World Press Freedom, ne? China steht an Platz Nummer 176 von 180. Hinter ihr stehen nur Syrien, Turkmenistan, Eritrea und Nordkorea. Also es spricht für sich selber. Ich finde es eine gute Mappe. Die Staaten sind ja auch nicht so hell. Gut. Und in letzter Zeit an andere Orte furchtbare Ereignisse. In Malta zum Beispiel der Tod von der Journalistin. Die Türkei, die USA, anderen haben diese Länder schon erwähnt. Ja, auch in Deutschland Vorwürfe von Lügenpresse und so. Aber China ist meiner Meinung nach, und jetzt nach vorne, also in die Zukunft gesehen, so also looking forwards, the mothership. Weil China die Welt zeigen will, wie man, auf Englisch schön gesagt, have your cake and eat it too. Sprich, man kann das Kuchen auch bewahren und auch essen. Man kann alles haben. Ne? Denn China will auf jeden Fall nicht die kommunistische Partei, von der rede ich natürlich, und nicht von den normalen Leuten, will auf jeden Fall nicht diese widerliche, schwierige demokratische Prozesse durchmachen, denn die sind schwierig. Ne? Die sind wirklich schwierig und die sind chaotisch und man muss immer dran ackern, um reich und entwickelt zu sein. Die will einfach reich und entwickelt und diktatorisch sein. Gut, das sind dann die, das war in Shanghai jetzt bei der 19. Parteikongress des KP Chinas. Dann sind sie nach dem Kongress nach Shanghai gereist, um zu schwören, wir sind, na, die haben dann so ein Lob, ein Zhangtang so ausgesprochen, dass wir die Partei verteidigen werden und so weiter und so fort. Das sind die 7 Männer. Das sind immer Männer. Bis jetzt immer nur Männer. Ich glaube, die Beteiligung von Frauen an der Politik in China an der höchsten Rang, das steht jetzt bei 4,66%. Das ist wirklich sehr niedrig. Und es wird mit der Zeit immer weniger. Seit dem 17. Parteikongress 2007 fällt es immer ab. Das ist sehr interessant. Ob da ein Zusammenhang ist, muss man sich ganz, ganz gut überlegen. Zwischen Heranwachsen des Diktaturs und immer weniger Beteiligung von 50% der Bevölkerung, bekannterweise die Frauen. Es ist sicherlich nicht einfach, aber es ist halt so etwas, was passiert im Moment. Also zurück zum 1985, als ich zum ersten Mal in Peking lebte und studiert habe. Und da kannte ich einen Ungarn. Und er hat gesagt, damals 85, da war die Mauer noch da, es gibt einen Witz in Ungarn, dass die Optimisten Russisch lernen und die Pessimisten Chinesisch lernen. Er fand das furchtbar lustig, er war recht zynisch als Typ. Warum ist dieser Witz irgendwie zutreffend? Weil China eben diese lange Tradition der Diktatur hat. Das ist was Kulturelles und das steckt ganz, ganz tief. Das ist wirklich Kultur als tiefe Sache verstanden und auch als oberflächliche Sache, als Menschenleben verstanden. Und diese Tradition reicht natürlich bis jetzt in die Modernität, bis heute. Klar, China ist ein Land, wo es genauso viele gute und schlechte Menschen gibt wie anderswo auf der Erde. Und ich kritisiere hiermit nicht ein Land oder eine ganze Kultur so gesehen, also pauschal, ne? Sondern ein System, ein politisches System, weil ich jetzt sagen möchte, was halt, wie es ist, als Journalistin dort zu leben, zu arbeiten. Und Sie müssen sich überlegen, also ich bin ich bin das gekochte Ei, ich bin nicht chinesisch, ich bin auch nicht chinesische Staatsbürgerin. Insofern haben wir es natürlich noch viel schlimmer. Was interessant ist, ist, dass es für uns jetzt im Moment schwieriger wird. Und ich glaube wirklich, das ist auch so eine Richtung. Und ich bin, gut, im Sommer, Juli, sind wir nach diesen 14 Jahren von Peking nach Berlin gekommen. Und da war aber ein anderer Mann, der damals nicht nach Berlin kommen konnte, obwohl er wollte, genau in diesem Sommer. Und das war der Liu Xiaobo, der Nobelfriedenspreisträger. Der ist im Gefängnis gestorben an Krebs. Die Regierung hat ihn nicht rausgelassen. Das waren die polizeilichen Mächte, die das irgendwie so geordnet haben. Aber er wollte, und er wollte nach Berlin mit seiner Frau Liu Xia, die Dichterin. Er wollte ihretwegen nach Berlin, denn sie ist in sehr schlechtem Zustand, geistig, körperlich auch. Die leidet unter Depressionen. Kann man auch verstehen, weil sie jetzt seit 2009, 10 so ungefähr Staatsgefangene ist. Sie darf nicht aus der Wohnung raus oder nur von der Polizei mitgebracht. Ganz, ganz wenige Kontakte. Es ist eigentlich ein Horror, was sich bei ihr abspielt. Die arme Frau, die ist auch sehr zierlich und sehr empfindlich, ist die Dichterin. Gut. An dem Abend, als Liu Xiaobo gestorben ist in Peking, am 13. Juli, fing es an zu donnern und blitzen, ganz, ganz stark. Eine chinesische Freundin, von der ich erzählt habe, ist ja gestorben, denn es wussten ja sehr, sehr wenige Leute. Sehr, sehr wenige Leute wussten überhaupt, wer er war, wegen des sehr, sehr großen Propagandasystems, Zensursystem. Also es gibt parallele Realitäten dort. Man weiß einfach nicht, was los ist im eigenen Lande. Und die hat dann aber sofort gesagt, ja, die Schreien des Menschen gehen in den Himmel. Und der Himmel hat es gehört. Deswegen Donner, Blitzen. Ich habe Leo ein paar Mal getroffen. Er hat vor allem gegen die sogenannte sozialistische Ordnung verstoßen, weil er wollte, und das ist, was er eigentlich wollte, dass China ihre Verfassung verwirklicht. Und er hat dazu das Charter 08, glaube ich, war das, geschrieben und in die Welt gebracht. Und er ist aber nicht gekommen. Und aller Versuche, ihn rauszubringen, und es gab Versuche, ich war auch ein bisschen mit dabei und so, und dann auch seine Frau nach seinem Tod rauszubringen, scheiterten. Ich glaube, die Regierung hat Angst. Sie wird als Figur auf der Welt jetzt reden oder so. Also ich glaube wirklich nicht, dass sie rauskommen wird, also nicht lebendig. Aber da waren in diese Tage ein anderer aus China da. Und das war natürlich der Xi Jinping. Und der hat zwei Panda-Bären mitgebracht, die er an der Berliner Zoo geliehen hat. Irgendwo habe ich da auch, das war jetzt nicht, das ist von der 19. Parteikongress, Entschuldigung, genau, Panda-Bären. Und die Meng Meng und Xiaoqing, nett und niedlich, schließlich heißt Berlin ja Berlin, auch haben die Kanzlerin und Parteichef Xi, die waren zusammen beim Panda-Bär, Leihgabe, denn die Chinesen geben ja keinen Panda-Bären, die leihen die nur aus. Und wenn die Kinder kriegen, müssen diese Kinder zurück nach China. Das ist so, wie das funktioniert, das Ganze. Man gibt nicht auf, man lässt nicht los, auch die Panda-Bären. Und die haben dann auch so ein Jugendfußballspiel geguckt und es wurde gelacht. Und ja, gut, ich will hier nicht Kanzler Merkel kritisieren. Letztlich ist, ich verstehe auch, Politik ist nicht einfach. Der Umgang mit China ist extrem kompliziert. Aber in Peking wurde geweint, weil ein Mann am Sterben war, der geschrieben hat, ich habe keine Feinde. Das war der Titel seines letzten Buches. Und es ist ein sehr, sehr bewegendes und sehr cleveres und sehr ehrliches Buch. Ich könnte das allen empfehlen. So ist die Realität. Es gibt so viele Stories über Leuten, Tausende von Leuten, denen es ähnlich geht, im Moment. Es ist wie ein Untergrundfluss, also Fluss, der Untergrund fließt. Ne? Das sieht man nicht, aber die ganze Zeit spielen sich diese Geschichten ab. Einige anderen, die ich gar nicht nennen will, weil ich mir nicht voll sicher bin, wer hier im Publikum sitzt. Ich will denen auch keinen weiteren Ärger bringen, aber deren Schicksale mir sehr bewegt haben. Und so ist es halt. Aber gut, man lebt und man ist Journalist. Und warum ist man Journalistin, also wie ich es bin? Weil man irgendwie das Gefühl hat, man muss was machen, man tut es. Das ist, was man wird halt. Und für uns war es alles, eine wahnsinnige auch eine Opportunity, dort zu sein. Die Kinder, meine Kinder, haben es geliebt. Die Leute sind natürlich teilweise extrem nett und ja, sanft auch und wissen halt, wie man mit anderen schön nett umgehen kann. Ne? Man ist nicht sehr aggressiv auf ersten Blick. Es kann schon sehr, sehr heftig werden. Aber zumindest das Äußere ist eher ein bisschen zurückhaltend und so. Und wir haben super Zeiten gehabt. 14 Jahre Familienleben, Kinderfreundschaften, Alltagsleben. Die Kinder sind auf eine chinesische Schule gegangen. Wir hatten anders als die anderen, hatten wir nicht das Gefühl, auf einer Tour zu sein. Sprich 3 Jahre, dann gehe ich wieder nach Hause, 4, 5, 6. Also wir waren irgendwie so open-ended dort. Das war wirklich ein Zuhause. Ja, und doch diesen Sommer die Entscheidung wegzugehen und nach Berlin. Das war auch kein Zufall, denn wir hätten auch vielleicht nach Hongkong gehen können. Aber Hongkong wird im Moment verschlungen. Der amerikanische Sinologe Perry Link hat das Metapher, ein sehr schönes Metapher, in die Welt gebracht, dass eine Anaconda-Schlange obendrauf auf dem Kronleuchter Chinas liege und alle anschaue und bedrohe, potenziell. Es liegt was obendrauf, passt auf. Und das stimmt. Wenn man weiß, wie stark der Staat ist und wie alle Details, schon mal, wo du beim Friseur warst oder weil alles jetzt elektronisch bezahlt wird, da wissen die wirklich alles, was du machst. Und im Moment wird dort ein System aufgebaut, das innerhalb 3 Sekunden jeder Chinese, und es gibt davon inzwischen 1,4 Milliarden, identifiziert werden kann vom Gesicht. Also das ist ein digitales Leninismus, was sich da anbahnt. Und ich kann nur sagen, watch out, wirklich. Du kannst inzwischen zum Beispiel gar nicht bar zahlen. Und die 2 Firmen, die das alles elektronisch machen, mit Geld, Überweisungen und so, und ich sage wirklich, also Buchladen, Friseur, Bus, alles, geben alle ihre Details weiter an die Regierung. Punkt. Die müssen es. Sonst werden die übernommen, dicht gemacht. So. Also es ist ein Ausmaß, das man wirklich begreifen muss. Gut, zurück zu Perry Link. Ich bin persönlich der Meinung, dass es keine Anaconda-Schlange war, sondern eine Python-Schlange, weil es ja bekanntlich in Asien keine Anaconda gibt, aber Python gibt es ganz viele, Pythons. Und dass sie jetzt vom Kronleuchter runtergeschlängelt ist. Sie verschlingt, wie gesagt, Hongkong. Das sehen wir jeden Tag in den Medien. Zuletzt dürfen ganz große historische Ereignisse dort nicht an den Schulen unterrichtet werden, zum Beispiel, also fragwürdig, ob jetzt Tiananmen Square, das Massaker dort in Peking und anderswo im Lande, jetzt weiter unterrichtet werden darf. Zum Beispiel die Krawallen während der Kulturrevolution, das 66 anfing, die 67 in Hongkong stattgefunden haben. Sie sollen auch nicht unbedingt jetzt weiter unterrichtet, die kommen, so ist der Plan im Moment, die kommen nicht in die Textbooks, die Lehrbücher von den Schulen, da kommen die wahrscheinlich nicht rein, sondern das wird dem einzelnen Lehrer übergeben, bringst du das den Studenten bei oder nicht? Und da sieht man ganz klar, wie der Druck dann funktionieren kann. Sprich, du bist ein guter Lehrer, du bist ein schlechter Lehrer. Ja? Und das wird, das kommt, das kennen wir schon alles aus Peking, wo diese Dinge ja auch nicht in den Schulbüchern stehen. Alle nicht, quasi. Also, oder wenn schon, dann nur, dass der eine, der Staatspräsident, ist dabei auch gestorben und die 2 Millionen anderen nicht. Ne? Gut, da wollte ich einfach ein bisschen mehr ganz kurz auch davon reden, wie es ist, dann als Journalistin dort zu sein. Denn langsam fängt das Burnout schon an. Du kannst nicht mit diesem ständigen Druck leben, ohne dass es dir irgendwann mal an die Knochen geht. Du kannst es einfach nicht. Denn ich wurde auf der Straße verfolgt von Männern in schwarzen Sportanzügen, kurz geschorenes Haar. Die standen da, als ich irgendwo ankam, nicht immer, aber wenn es bei irgendwelche sehr sensiblen Stories waren, zum Beispiel Land, die Bauern wollten das Land wieder haben, was von denen weggenommen worden ist, das ist sehr, sehr viel passiert von den lokalen Regierungen und so, und haben da ein Petition in die Welt gebracht, das war sehr sensibel, interessanterweise. Und dann wirst du durch wurde ich verfolgt in eher so dunklen Gänger nach dem Interview, und dann bin ich rausgekommen, und dann stand neben das Auto genau noch ein Typ so. Und genau, das sind immer so schwarz angezogen, kurze Haare und Männer 20 bis 30, so würde ich mal sagen. Ja, und ich habe anonyme E-Mails bekommen. Ich habe sehr viel berichtet über halt die Gesellschaft, über Leute, über das, was, also auch über Politik, über Kultur, über Alltagsleben, was den Leuten halt sehr, sehr wichtig ist. Und jetzt nicht über, also Wirtschaft, was natürlich auch wichtig ist, aber das machen die Bloomberg, Reuters und allen, machen die sehr, sehr gut. Ne? Also schon eher sensiblen Themen, Human Rights, Feminismus. Gut, anonyme E-Mails. Mit dir sind wir nicht fertig. Okay. Und vom Außenministerium angerufen, ausgeschimpft. Was sie da geschrieben haben, ist eine Lüge. Nee, entspricht faktisch die Wahrheit, will man nicht so annehmen. Ich wurde zu denen gerufen zum Beispiel und musste gesagt bekommen, wie ich mich zu benehmen habe, über wen ich nicht berichten darf. Interessanterweise, wo sind wir jetzt, November? Genau, vor ungefähr ein Jahr, das letzte, dass ich über nur eine Feministin nicht schreiben darf, die heißt Li Tingting, Li Meize. Und warum, habe ich gesagt, ich denke, Feminismus ist doch völlig okay, also das Land sagt ja selber, die haben Equality erreicht. Nee, es geben einige Behörden, sprich Ministerien, die eine Meinung dazu haben. So wird das immer nur gesagt, so, yo, Yijian, eine Meinung, okay. Ja, ich muss die Polizei horchen, was ich getan habe. Aber deswegen habe ich mich gewehrt und gesagt, wenn die Polizei sagt, ich muss hier weitergehen oder so, tue ich das. Aber die Männer in den schwarzen Sportkleidungen oder diese dicke Armee, Winterarmeejacken, was sind das für Typen? Wer sind die? Wenn die dich wegjagen, wenn die dich anbrüllen, wenn die und dann keine Antwort. So ein ganz klein bisschen verlegenes Lächeln, denn das Außenministerium ist ja mitunter den nettesten und gebildesten und offenen unter den Ministerien. Es ist halt so. Und die haben schon gewusst, aber die mussten halt, dieses Message von den Sicherheitskräften weiterleiten. Dann eines Abends, wie Außenfilm, das Leben des anderen, kennt ihr alle, wurde eine chinesische Journalistin, die ich nicht nennen will, von der Straße geholt. Zwei Autos halten an, die Leute steigen aus, ein Mann links, eine Frau rechts, dann wurde in ein Hotel gebracht, darf nicht telefonieren, 10 Leute kommen, man weiß nie, wer sie sind. An dem Abend gingen schon Durchsuchungen los, Und es war wegen einer Story von mir. Ich wurde gewarnt, dass bei mir vielleicht eingebrochen wird. Ist es passiert? Ich weiß es nicht. Wir haben uns 2 Hunde geholt. Was jetzt natürlich ein riesiges Problem ist, wenn man nach Deutschland zieht, dass man die Hunde nachholen muss. Okay, aber es hat wirklich ein bisschen ein Gefühl der Sicherheit geliefert. Ja, aber dann interessanterweise der allerletzte Punkt, wo man hat mich gefragt, was war das Eigentliche, wo du gedacht hast, jetzt müssen wir aber wirklich weg. Und das habe ich mir dann im Nachhinein überlegt. Und der Punkt ist, wie glaube ich bei sehr, sehr vielen immer, die Familie. Also the personal issues. Letzten Endes sind es vielleicht die, wo man wirklich dann sagt, müssen was ändern und meine Kinder. Und dann in der Schule, in der chinesischen Schule bei der Tochter, die 9 Jahre alt ist, also 3. Klasse, plötzlich, also ungefähr vor einem halben Jahr, ein Jahr plus beginnend, stapelten sich wirklich in den Offices von der Leitung so die Bücher von der KP, also was Xi Jinping, was seine Gedanken sind, was er sich überlegt hat, alles und was die alles auswendig lernen muss. Also wirklich, also buchstäblich so hoch. Und da dachte ich schon, okay, es wurde immer komischer. Immer mehr Konfuzius, was nicht unbedingt schlecht ist, aber wenn die Lehrerin dann fragt, wer ist da hier unter den 12 größten Denker der Welt, inklusive alle, also Griechen und wer ist der Allerwichtigste? Und das richtige Antwort ist Konfuzius natürlich. Und die Kinder haben alle die Hand hochgesteckt und Konfuzius, ja, gut gesagt, da kriegst du ein Bonbon oder ein Radiergummi oder so, denn die haben immer so, das hat einen Einfluss auf den Kindern. Meine Kinder haben zu Hause dann begonnen, im Bad die Nationalhymne zu singen zum Beispiel. Es war eine Seite süß, aber ich kann es wirklich nicht hören. Und dann im Januar, 50. Jubiläumstag der Schule, da wurde ein Zitat von einem ein Schriftsteller, Liang Qitao, der ein früher Revolutionär war, aber nicht im extremen Sinne, sondern eher so während der Half-Colonial Times, wie sie sagen. Und er war auch eher so gegen die Dynastien, als er war also relativ mäßig. Und da hat sie, meine Tochter, auswendig lernen müssen, nur wenn die Jugend Chinas, nur wenn die Europa erobert, wird China Europa erobern. Nur wenn die Jugend Chinas der Welt gegenüber mächtig ist, wird China die Welt gegenüber mächtig sein. Und da habe ich wirklich gedacht, okay, that's it, that's it. Das geht ja alles zu weit. Zumal dieses Schreiben von Liang Qitao ist sehr berühmt. Es heißt, der Jugend Chinas, Entschuldigung, der, die das, das ist immer ein bisschen ein Rätsel. Shaonian Zhongguo, glaube ich, heißt es. Und das sind ganz, ganz viele Beispiele. Nur wenn der Jugend Chinas klug ist, wird China klug sein. Das ist doch völlig okay, ne? Nur wenn das glücklich ist, wird China glücklich sein. Aber diese zwei Sätze, dass ausgerechnet die an den kleinen Kindern unterrichtet wurden, und das war früher nicht der Fall. Dieses Essay wurde immer unterrichtet an der Schule in China, aber nicht diesen Teil. Das war neu. Denn ich habe ziemlich viele 20-plus Freundinnen ausgefragt, habt ihr das auch lernen müssen? Nee, war nicht da. Es ist nagelneu. Also, zusammengefasst, ich glaube, die Problematik, ich bin wirklich der Meinung, die Diktatur wird in China neu erfunden, über Digitalismus, durch die Kultur, über reine Machtdenken. Und da müssen wir die Demokratie auch neu erfinden, vertiefen und verteidigen. Ich weiß, China ist weit weg, es ist manchmal schwierig. Die kommt ja nicht irgendwie in Wilhelmshaven mit der Kriegsmarine an oder irgend sowas, ne? Und bedroht ja nicht direkt. Aber inzwischen ist zum größten Wirtschaftspartner Deutschland geworden. Und das ist ja, das muss man sich überlegen, was das so heißen mag. Ne? Aber ja, gut, also was braucht man dann? Also ich glaube, das ist genau das Thema, was man besprechen will. Und genau. Ich bin bald fertig. Wie man das verteidigt eben über den Medien, mehr Gleichheit, nicht weniger und solche Sachen eben. Ganz kurz, ich habe mich sehr gefreut, dass, okay, da wo ich wohne, eine Säule so, das habe ich vor 3 Tagen zum ersten Mal gesehen, ohne Erinnerung. Es kommt von der Bundesregierung. Und dann ganz unten rechts das Paar, ein Ausschnitt aus dem Partisanenlied, wenn ihr das kennt. Wer, wenn nicht wir, wann, wenn nicht jetzt. Fand ich super. Dankeschön.